Ich lese uns den Predigttext aus Haggai 2, die Verse 1 bis 9. Am 29. Tag des 7. Monats geschah das Herrn Wort durch den Propheten Haggai. Sage zu Serubabel, dem Sohn Schaltiels, dem Statthalter von Juda, und zu Josua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester und zu den übrigen vom Volk und sprich: Wer ist unter euch noch übrig, der dies Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es nun? Sieht es nicht wie nichts aus? Aber nun, Serubabel, sei getrost, spricht der Herr. Sei getrost, Josua, du Sohn Jozadaks, du hoher Priester. Sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth. Nach dem Wort, das ich euch zusagte, als ihr aus Ägypten zogt. Und mein Geist soll unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht, denn so spricht der Herr Zebaoth: Es ist nun noch eine kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttern. Ja, alle Heiden will ich erschüttern. Da sollen dann kommen aller Völker Kostbarkeiten, und ich will dies Haus voll Herrlichkeit machen, spricht der Herr Zebaoth. Denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaoth. Es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden, als die des ersten gewesen ist, spricht der Herr Zebaoth. Und ich will Frieden geben an dieser Stätte, spricht der Herr Zebaoth. Ich möchte beten. Herr Jesus, hab Dank, dass wir in deinem Namen hier zusammenkommen dürfen heute Abend. Hab Dank, dass wir in einem Land leben dürfen, wo das so möglich ist. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen auftust, zu uns sprichst heute Abend. Das, was wir brauchen, was wir hören sollen von dir, dass wir dafür empfänglich werden. Und gebrauche Norbert Rose dazu, dein Wort auszulegen, sodass wir es verstehen. Amen.
Was bewegt sie? Oder was motiviert sie? Das ist ja das eigentliche Wort dafür. Was motiviert uns, Dinge zu tun? Was motiviert uns, Dinge zu tun, die wir eigentlich gar nicht tun würden von uns aus? Was motiviert uns, zum Beispiel ein Leben lang in die Gemeinde zu gehen? Sonntags, mittwochs, in der Woche noch ein paar Mal, 3-4 Mal. Was bewegt uns, was motiviert uns, unsere Zeit, unsere Kraft, unser Geld, unsere Fantasie für irgendetwas Bestimmtes einzusetzen, nicht nur einmal, zweimal, sondern 100-mal, 1000-mal, ein ganzes Leben lang? Was bringt uns dazu, unsere eigenen Pläne über den Haufen zu werfen und Dinge zu tun, die wir eigentlich gar nicht gewollt haben, nicht gewählt haben, wo wir andere Ideen hatten? Was könnte uns dazu bewegen, etwas vollkommen Unvernünftiges zu tun? Ich habe ein einfaches Beispiel dafür. Ich zahle, wie die meisten unter uns, Steuern. Das sehe ich nicht immer ein. Fällt mir manchmal auch schwer. Ich zahle Krankenversicherung, ich zahle aus irgendwelchen Gründen Gebühren, Abgaben, Beiträge, obwohl ich das gar nicht will. Ich zahle Rundfunkgebühren, obwohl ich gar kein Radio höre. Ich zahle Fernsehgebühren, meine Frau ist Zeugin, obwohl ich bei jedem Film einschlafe. Trotzdem muss ich dafür bezahlen. Ich zahle nicht, weil ich das will, sondern weil ich das muss. Und ich juble nicht, ich bin nicht sehr motiviert. Daneben gibt es Menschen, die zahlen nicht, weil sie müssen, sondern weil sie es wollen, weil sie es gerne tun, weil ein Sinn dahinter steckt. Sie machen das freiwillig, obwohl sie äußerlich gesehen eigentlich gar nichts davon haben. Wir nennen das ganz einfach Spenden. Wir spenden. Wir geben freiwillig Geld. Manchmal werden wir darum gebeten, manchmal auch nicht. Manchmal bekommen wir auch was, ohne dass wir gebeten haben. Das gibt es auch. Und wir staunen und wir jubeln, was es alles gibt. Wir wissen, vieles in unserem Land funktioniert nur, weil Menschen dafür spenden. Auch die Lahö lebt davon, weil Menschen da sind, die dafür Geld geben, weil sie begeistert sind, weil sie einen Sinn darin sehen, weil es für ihr eigenes Leben wichtig ist, dass es die Lahö gibt. Das sind Dinge, an die wir glauben. Wir können auch sagen, weil wir geloben. Das ist dasselbe Wort. Ich denke immer an die Berliner, ich lobe, sagen die. Man weiß nicht genau, wollen sie jetzt Glauben sagen oder wollen sie geloben sagen? Beides sagen sie. Ich lobe. Ich stehe dazu, ich bin treu, das ist mir so wichtig. Anders wäre unser Gemeindeleben auf der La Höhe überhaupt nicht möglich und denkbar, weil da Menschen sind, die einen anderen und einen besonderen Blick haben für das, was vielen, vielen anderen vollkommen unwichtig ist. Bei einer Eheschließung ist das anders. Bei einer Eheschließung werden in der Regel Menschen nicht gezwungen, etwas zu tun, sondern, soweit ich das sehe, machen sie das freiwillig. Ich habe noch nie Brautleute erlebt, die auf die entscheidende Frage gesagt hätten, wenn es denn sein muss. Oder, na gut, wir probieren's mal. Auch nicht, grundsätzlich will ich schon. Sondern immer dieses eindeutige Ja, ich will. Manchmal auch ein bisschen verhalten, weil das ja immer ein bisschen beklemmend ist. Da sagt man brav und formell und der Liturgie gehorsam. Immer mit dieser großen Konzentration und Angst, weil man plötzlich das Gefühl hat, dass man sich bei diesen schwierigen, komplizierten Worten irgendwie verhaspeln könnte. Da kommt so ein formales Ja, ich will dabei heraus. Aber ich habe es auch schon anders erlebt, nämlich ein ganz tiefes, eindeutiges, echtes Ja, ich will und ich will unbedingt. Und die Gemeinde freut sich, lacht darüber, dass sie es wirklich sehen kann, erleben kann. Da will jemand wirklich etwas und wird nicht dazu gezwungen. Ein Riesenunterschied zwischen der Pflicht, etwas zu tun, der Pflicht, seine Steuern zu zahlen und der Absicht zu heiraten, nicht weil es denn sein muss, sondern ich will unbedingt, ich will unbedingt. Und ich glaube, das kennen Sie alle aus Ihrem eigenen Leben. Wenn ich auf mein eigenes Leben sehe, ich bin ja einer von denen, die immer wieder sagen, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und ich weiß, wie das ist. Wir sind ja nicht unbedingt freiwillig in die Sonntagsschule gegangen, sondern da mussten wir mit. Ob wir wollten oder nicht, da wurden wir auch nicht gefragt. Wir sind nicht freiwillig in den Konfirmandenunterricht gegangen, sondern höchstens deswegen, weil der etwas gelockt hat am Ende dieses Unterrichts. Da gab es dann große Geschenke, das hat wenigstens ein bisschen motiviert, aber eigentlich war der Hauptgrund, das macht man so, das muss man so machen. Dann kam der Jugendkreis, dann kamen die Fragen in der Gemeinde. Du willst doch sicher im gemischten Chor, also im Gemeindechor mitsingen, wollte ich eigentlich nicht, habe ich aber doch gemacht, im Jugendchor, im Posaunenchor, in der Bibelstunde, im Hauskreis, überall dabei zu sein und das auch eine ganze Weile zu machen, aber dann auch deutlich zu merken, ich habe auch noch andere Ideen und Gedanken. Und es kam, wie es kommen musste, auch bei mir, nämlich so mit 17, 18 Jahren habe ich dann irgendwann gesagt, es langt auch langsam. Und dann bin ich ausgeschert und ich bin lange Zeit ausgeschert. Ich kann sogar genau sagen, bis wann, nämlich bis vorgestern, vor 45 Jahren, ist mir heute Nachmittag wieder aufgefallen. Am 31. August 1981 bin ich zum Glauben gekommen. Und tatsächlich zu sehen, bis dahin, erst einmal, weil ich es musste, dann, weil ich was anderes wollte und das auch viel spannender, viel interessanter fand. Und dann, das war tatsächlich, weil ich im Posaunenchor war und auch noch Posaunenchorleiter war, war ich aus dienstlichen Gründen im Zelt, Evangelisationszelt. Und da bin ich erwischt worden. Nicht wegen meiner langen Kindheit, sondern vielleicht auch ein wenig deswegen, aber weil tatsächlich Gott mich da erwischt hat, Jesus mich da erwischt hat. Und von dem Abend an war mein Leben ein anderes. Also nicht ich in meiner Persönlichkeit war ein anderer, aber mein Leben war ein anderes. Ich habe meine Beziehungen beendet zu Freunden. Ich habe Dinge weggeworfen, manches verschenkt. Schallplatten, große Sammlungen, Bücher, die ich nicht mehr wollte, habe Hobbys aufgegeben, die sich entwickelt haben, habe mich zurückgezogen von vielem, was da vorher war, habe angefangen, Dinge gerne zu tun. Ich bin gerne in den Gottesdienst. Ja, die mich vorher so genervt haben, auf die habe ich mich gefreut. Bin gerne in die Gemeinde, habe Dinge getan, die ich mir niemals hätte vorstellen können. Ich habe die Kirche renoviert, das 100-jährige Jubiläum stand an. Ich habe allein neben meinem Beruf die Kirche innen komplett renoviert. Ich habe die Kirche geputzt, jahrelang, die nächsten mindestens zweieinhalb Jahre lang, zwei Jahre immer im Januar. Was heißt immer zwei Jahre, ist auch nicht so lang, aber im Januar. Nämlich dann, wenn die ganzen Tannennadeln aus der Advents- und Weihnachtszeit in den Teppichen saßen, eiskalt in der Kirche und ich habe geputzt, allein, weil keiner sonst da war. Habe ich gerne gemacht, hat mir Spaß gemacht, hätte ich mir nie denken können. Warum? Weil da ein anderer Sinn hineingekommen war, das war die Bekehrung. Also nicht nur, dass ich da etwas Neues erlebt habe, sondern dass ich wirklich erleben durfte, was in Hesekiel 11 und anderen Stellen steht. Ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben. Und die Frage, was motiviert mich denn? Da würde ich sagen, das bin doch nicht ich. Dass ich sage, ich streng mich mal an oder ich muss das jetzt wollen oder ich muss so tun, als ob ich es wollte, als ob es Spaß machen würde, sondern da ist etwas in unserem Leben, nicht nur bei mir, sondern in unserem Leben, was uns zutiefst motiviert und antreibt, umtreibt. Und wenn wir im Neuen Testament dann lesen von Paulus in Römer 12, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene, dann würden wir wahrscheinlich sagen, ja, das wollen wir ja auch. Wir würden uns ja so gerne ändern. Aber so steht es nur in der Luther-Übersetzung. Eigentlich steht da was anderes, nämlich nicht ändert euch, strengt euch an, bemüht euch, sondern werdet verwandelt, lasst euch verwandeln. Und das zu wissen, dass ein anderer an mir etwas tut und ich erleben darf, dass er das, was er sich vorgenommen hat, auch tatsächlich hinkriegt und schafft, so spricht der Herr der Heerscharen. Das ist immer dieses entscheidende Wort. Wenn er spricht, dann geschieht etwas. Und er hat hineingesprochen in mein Leben, in ihr Leben. Und darum sind wir andere Menschen geworden. Wir strengen uns nicht an. Wir bemühen uns nicht von morgens bis abends, andere Menschen zu werden. Sondern wir haben etwas erlebt in unserem Leben. Er ist hineingetreten. Und wir werden das, diesen Eindruck, dieses Erleben, dieses Wissen, diesen Glauben nicht mehr los. Anders als das, was wir im Haggai sehen, wir haben das erste Kapitel ja schon vor einigen Wochen gelesen und gehört, wo es hieß, so spricht der Herr der Heerscharen, dies Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Ist ja auch eine Aussage. Ja, ist noch viel Zeit oder könnten noch andere machen, warum denn wir? Die Zeit ist noch nicht gekommen. Wir hören schon diesen deutlichen Vorwurf in Kapitel 1, dieses Volk sagt. Und sie machen das auch so. Sie machen einfach nichts. Sie warten ab, kümmern sich um das eigene, den eigenen Luxus, das eigene Wohlergehen, das eigene Haus, das eigene Vorankommen. Alles andere ist wichtiger als das, was eigentlich im Zentrum steht. Immer noch das alte Herz, immer noch der alte Mensch. Und nur ein paar waren da, ein paar wenige, das war überschaubar, die schon diesen anderen Blick hatten. Das waren Zerubabel, der Statthalter, Jeschua, der hohe Priester. Und hier heißt in Kapitel 2, ein Überrest aus dem Volk. Vorher hieß es, er sprach, dieses Volk sagt. Jetzt spricht er zu einem Überrest aus dem Volk. Die paar, die noch den, zum Teil zumindest den alten Tempel in seiner Herrlichkeit gesehen haben. Ein paar, die von ihm schon erweckt worden sind und ihm, ihnen einen neuen Geist gegeben hat, die so gerne unbedingt einen neuen Anfang wollten. Aufbau der Stadtmauern, Aufbau des Tempels, Neuanfang mit einer zweiten Chance. Die Rückkehr aus Babel war ja eine Wiederholung vom Auszug aus Ägypten und Einzug ins verheißene Land. Und sie haben natürlich zu einem großen Teil die vielen Verheißungen im Sinn, die sie von Jesaja hatten. Und wenn Sie das Jesaja-Buch sehen, dann geht das ja über in einer Fülle, was wir da lesen, von den Verheißungen, die ihnen gegeben waren. Wir haben bei Haggai immer diese Datumsangaben. Ich fand das interessant und faszinierend, wenn man diese Daten einmal genauer anschaut, nämlich den jüdischen Kalender ansieht, dann fällt das auf, dass die Offenbarungen durch Haggai immer an Festtagen offenbart werden. Also immer dann, wenn das Volk auch im Tempel zusammenkam, entweder alle oder zumindest zum Teil, da kamen die Menschen in den Tempel, auch die, die nur aus traditionellen Gründen da waren. Zum Beispiel am Beginn dieses Festes das hier beschrieben wird. Da waren sie alle da, sie kamen in den Tempel, das heißt das, was wie eine Ruine aussah. Und Haggai hat diese Zeit, in der die jüdischen Festtage in einer dichten Reihenfolge kamen, nämlich im 7. Monat, für seine Verkündigung genutzt. Er war ja Priester. Kapitel 1, Vers 1 ist der erste Tag des 6. Monats. Da waren sie alle da. Neumondfest ist nicht so furchtbar wichtig, dieses Fest, aber da kann man sich denken, da waren sie da. Der erste Tag des 7. Monats, das ist nun unsere Stelle, Rosh Hashanah, Neujahrsfest, dann der 10. Tag des 7. Monats, Yom Kippur, der große Versöhnungstag, der 15. Tag des 7. Monats, Beginn des Laubhüttenfestes bis zum 22. Tag des 7. Monats. Und wir stehen hier tatsächlich am 21. Tag des 7. Monats, also am letzten oder, je nachdem wie man rechnet, vorletzten Tag des Laubhüttenfestes. 7 Tage verordnete Fröhlichkeit, so steht es im Gesetz. Und da war nur ein Überrest von dem Volk da. Mir kam so ein bisschen der Gedanke, das ist wie Heiligabend, die Bude ist brechend voll. Am ersten Weihnachtstag fragt man sich immer, wo sind sie alle hin? Ist nicht so wichtig, dieser Gedanke, aber manchmal hat man so Assoziationen, dass man darüber ein bisschen nachdenkt. Und so war es schon immer, so war es schon immer, so wird es immer sein, ist auch in Ordnung, weil es nicht auf uns ankommt. Aber ähnlich schon hier am 21. Tage des 7. Monats geschah des Herrn Wort durch den Propheten Haggai. Nach manchen Auslegern kann man das sogar genau datieren, nämlich müsste das der 18. Oktober im Jahre 520 gewesen sein. Der Oktober ist nicht so wichtig, aber das Jahr 520 ist zumindest interessant, da kommen wir gleich noch einmal drauf. Das wäre dann der letzte Tag des Laubhüttenfestes im Jahr 520. Das Laubhüttenfest hatte ja in Israel eine dreifache Bedeutung. Einmal war es die Erinnerung an die Erlösung aus der Knechtschaft Ägyptens. Das allein lohnt sich schon ganz groß zu feiern. Auszug aus der Knechtschaft, dann war es eine Art Erntedankfest, an dem man viele Opfer brachte, Dankesgaben brachte. Erntedank. Wenn wir das nachher noch einmal sehen, wie armselig die Ernte war. Das ist ja Haggai 1 und 2. Die Ernte ist so jämmerlich, dass man eigentlich gar kein Erntedankfest feiern kann. Das erleben sie auch, das sehen sie auch. Sie fragen sich, was sollen wir hier eigentlich feiern? Das ist kein Erntedankfest, das ist ein Jammerfest, ein Elend. Und Gott sagt ihnen deutlich, die große Ernte hat mit mir zu tun und die kleine Ernte hat auch mit mir zu tun. Weil ihr so seid, weil ihr euch so verhaltet, darum ist diese Ernte so jämmerlich. Und das Gegenbild haben wir dann bei Jesus, wenn er sagt, sende Arbeiter in die Ernte, denn diese Ernte, von der Jesus spricht, die wird nicht jämmerlich und klein sein, sondern die wird so sein, dass die Arbeiter nicht ausreichen. Das finde ich toll. Ich habe immer gedacht, das ist auch so eine Pflichtaufgabe. Ihr müsst dafür sorgen, dass genug Arbeiter da sind. Ihr müsst mehr einladen, ihr müsst mehr Bewegung, mehr Motivierung hineinbringen, Motivation hineinbringen. Sondern Jesus macht hier deutlich, die Ernte wird so groß sein, dass die Arbeiter zu wenige sind. Toll. Darauf gehen wir zu. Das ist noch nicht da, aber darauf gehen wir zu. Die Ernte wird übergroß sein. Damals war es anders. Der dritte Aspekt ist die messianische Verheißung, der Ausschau nach der Heilszeit, die durch das Kommen des Messias anbrechen würde. Ganz riesengroße Erwartung, die aber immer kleiner geworden ist. Und als er kam, haben sie ihn nicht erkannt. Dieser dritte Aspekt der messianischen Heilzeit ist nicht so ausdrücklich angesprochen, aber wir haben es schon gehört, wenn er von Frieden schaffen spricht, nicht das, was wir vielleicht im Sinn haben durch die letzten Jahrzehnte, sondern dass er Frieden schafft in seinem Volk, durch sein Volk in Jerusalem. Das wird eine ganz große Rolle spielen. Aber zunächst sehen wir Haggai predigend in dieser Tempelruine stehen am Laubhüttenfest. wurde dann traditionell aus dem zweiten Buch Mose vorgelesen. Ich bin mit euch nach dem Wort, das ich euch zusagte, als ihr aus Ägypten zogt. Also ich hätte eigentlich erwartet, als ihr aus Babel zurückkehrtet. Aber ausdrücklich das Größere, als ihr aus Ägypten zog, noch einmal diese Verheißung und zu sehen, was ist denn alles gewesen, seit ihr aus Ägypten zogt. Ungehorsam, Unglaube, Untreue, Umwege, alles Mögliche. Und daneben meine Treue. Meine Treue. Durch Geduld, durch Gnade, sogar durch Gericht hindurch, meine Treue, die hat niemals aufgehört. Ich bin mit euch nach dem Wort, das ich euch zusagte, als ihr aus Ägypten zogt, und das gilt noch immer, und mein Geist soll unter euch bleiben, fürchtet euch nicht. Dieses Wort, das ich euch zusagte, als ihr aus Ägypten zogt, das ist natürlich nicht ein einzelnes Wort, da müsste man nicht nach einem Bibelvers suchen, das man zitieren könnte, sondern das ist der gesamte Bundesschluss am Sinai. Alles, was damit verbunden ist. Er bestätigt noch einmal, dass der Bund nicht hinfallen kann, und daran schließt dann Jesaja an in den vielen Worten. Ich halte es wie zur Zeit Noahs. Da geht er noch weiter zurück. Wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten, so habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht mehr von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nie mehr hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das ist die Zusage. Zu sehen ist davon wenig. Zu sehen eher nur eine Enttäuschung. Wie seht ihr es nun, fragt er. Wer ist unter euch noch übrig, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Wie seht ihr es nun? Sieht es nicht wie nichts aus? Sie hatten schon angefangen und es dann doch wieder gelassen. Beeindruckendes ist nicht zu sehen, sondern eher Jämmerliches und Armseliges. Im Vergleich zum früheren Tempel ist es ein furchtbares Bild. Sieht es nicht wie nichts aus? Und diese Haltung, dem Volk ist es egal, dem Volk ist es gleichgültig. Nur ein Rest aus dem Volk steht da und sagt, das ist uns doch nicht egal. Das kann doch so nicht bleiben. Die wenigen Erweckten, die wenigen, die er angerührt hat, die ein neues Herz zu haben scheinen, vielleicht hat Haggai nur ausgesprochen, was diese vielen, das sind ja vor allem Alte, die das noch gesehen, gekannt haben von früher, still für sich gedacht haben, wie armselig doch der neue Tempel in diesen Anfängen aussah im Vergleich zum alten Tempel. Und den Eindruck hatten, das wird nie etwas. Wenn wir diese Chance nicht ergreifen, wie sollte es jemals etwas werden? Selbst das Gericht hat überhaupt nichts gebracht. Es hat sich nichts geändert. Das ist bitter. Wie armselig die Ernte dann ausgefallen ist, die geistliche Situation nach dem Exodus aus Babel aussah. Der Einzug in den Tempel wurde zwar gefeiert, das war ja ein Fest im jüdischen Kalender, aber in Wirklichkeit war es ihnen mehr oder weniger egal. Man kann auch in der Ruine feiern. Geht auch. Manche Kirchen sind zwar keine Ruinen, aber die Gemeinden sind manchmal Ruinen und man feiert trotzdem, als wäre nichts gewesen. In vielen, müsste man sagen, ist nicht mehr viel übrig von dem, was Gemeinde eigentlich bedeutet. Jesus ist nicht mehr da. Wir bedauern das ja an vielen Stellen, an vielen Orten, sagen das immer wieder, kann Spuren von Jesus enthalten, wie bei den Auflistung von Allergenen, kann Spuren von Nüssen enthalten. So sagt man, kann Spuren von Jesus enthalten. Vielleicht in dem einen oder anderen Lied kommt es noch vor, ansonsten sucht man vergeblich. Und so sagt auch Helmut Frey, nicht nur die Ernte ist jämmerlich ausgefallen, die geistliche Situation, sondern auch das Laubhüttenfest, das große Fest als Zeichen für das Kommen Gottes, um sein Reich aufzurichten. Helmut Frey sagt, da steht kein rauschender Chor, der das große Halleluja singt, sondern ein einsamer kleiner Priester, nämlich Haggai, der sein Klagelied anstimmt und sagt, wie lange noch? Eine kleine Stimme, ein Solo statt die großen Chöre, die da eigentlich stehen müssen. Keine Erweckung, keine Bekehrungen, keinerlei Neuanfänge in Sicht. Es sieht wie nichts aus. Und ich glaube, die meisten von Ihnen, die meisten von euch kennen das auch. Es sieht einfach wie nichts aus. Da haben wir es ein bisschen besser auf der Lahö. Das ist nicht unsere Klage. Aber wir wissen das. Wie viele das erleben, es sieht wie nichts aus, wenig Erfolg. Ich kenne manche Geschwister, die bemühen sich seit Jahren und Jahrzehnten und beten und tun alles. Und sie merken, dass da keine Tür aufgeht, wie wenige zum Glauben kommen, wie viele sich wieder abwenden. Da hat man mal einen gekriegt, der irgendwie die Kurve gekriegt hat und wendet sich wieder ab. Wie viel Mittelmäßiges sehen wir? Wie viel Mittelmäßiges haben wir selber in uns? Müssen wir auch zugeben. Wir sind ja auch nicht nur die Strahlemenschen, die da so zielstrebig ihren Weg gehen, sondern wir hängen manchmal ganz schön in den Seilen. Wie viel Unerlöstes ist noch da? Auch bei uns. Wie viel unerlöste Menschen sehen wir? Sind wir vielleicht? Sieht es nicht wie nichts aus? Und man könnte manchmal dieser Versuchung erliegen und sagen, früher war alles besser. Ja, den Spruch kennen Sie ja alle. Früher war alles besser, alles anders. Nun kommt der große Trost bei Haggai zu Zerubabel, dass es nicht heißt, früher war alles besser. Oder dass es nicht heißt, ihr müsst euch mehr anstrengen, macht mehr, investiert doch. Ihr müsst euch bewegen. Sondern nun, Zerubabel, sei getrost. Auch wenn es elend aussieht. Auch wenn es elend aussieht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Für uns alle, glaube ich, dass es hier heißt, sei getrost. Das ist armselig und jämmerlich und klein. Es sieht wie nichts aus. Aber sei getrost, Zerubabel. Sei getrost, spricht der Herr. Sei getrost, Jeschua, du Sohn Josadaks, du hoher Priester. Sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr. Und arbeitet. Macht weiter. Lasst euch nicht entmutigen, dreimal sei getrost, sei getrost, sei getrost, macht unverdrossen weiter auf eurem Weg, denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth, nach dem Wort, das ich euch zusagte, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist soll unter euch bleiben, mein Geist ist unter euch, fürchtet euch nicht, denn so spricht der Herr Zebaoth, es ist nur noch eine kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttern. Lasst euch nicht entmutigen, lasst euch nicht müde machen. Und wir wissen, parallel zu Haggai ist ja der Prophet Zacharja. Das waren ja zwei Zeitgenossen, die fast gleichzeitig für eine relativ kurze Zeit verkündigt haben in Jerusalem. Und bei Zacharja könnten wir jetzt direkt hineinspringen. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr Zebaoth. Oder Zacharja 8, so spricht der Herr Zebaoth. Ich eifere für Zion mit großem Eifer und eifere um seinetwillen in großem Zorn. In großem Zorn heißt nicht wütend und aggressiv und so ähnlich, sondern im großen Zorn heißt mit einer ungeheuren Energie und Kraft. Das Schnauben aus der Nase, das steckt dahinter. Da ist Dampf dahinter. Das zu wissen. So macht er's. Ich eifere, nicht wir. Das ist ja manchmal unser Eindruck, wir müssten ihn überreden. Ihn überwinden. Irgendwie Formulierung und Worte finden im Gebet. Mach doch mal was. Nein. Wahrscheinlich würde er eher sagen, jetzt macht ihr mal was. Lasst euch mal bewegen. Also nicht bewegt euch, tut mal irgendetwas, sondern lasst euch bewegen. Lasst euch anrühren. Von dieser unglaublichen Liebe, von diesem unglaublichen Heil, von all dem, was ihr schon wisst und kennt. Davon lasst euch bewegen. Und seid getrost, ich eifere, nicht ihr. So spricht der Herr, ich kehre wieder auf den Zion zurück und will in Jerusalem wohnen, dass Jerusalem eine Stadt der Treue heißen soll und der Berg des Herrn Zebaoth, ein heiliger Berg. So spricht der Herr Zebaoth, es sollen hinfort wieder sitzen auf den Plätzen Jerusalems alte Männer und Frauen, jeder mit seinem Stock in der Hand von hohem Alter, und die Plätze der Stadt sollen voll sein von Knaben und Mädchen, die dort spielen. So spricht der Herr Zebaoth, erscheint dies auch unmöglich in den Augen derer, die in dieser Zeit übrig geblieben sind, die ja auch tatsächlich da stehen vor ihm, der Überrest aus seinem Volk, verzweifelt vor dem, was sie sehen. Erscheint dies auch unmöglich in den Augen derer, die in dieser Zeit übrig geblieben sind von diesem Volk, sollte es darum auch unmöglich erscheinen in meinen Augen, spricht der Herr Zebaoth. Und jetzt springen wir wieder zurück zu Haggai. Es ist nur noch eine kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttern. Ja, alle Heiden will ich erschüttern, da sollen dann kommen aller Völker Kostbarkeiten, und ich will dies Haus voll Herrlichkeit machen, spricht der Herr Zebaoth, denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaoth. Es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden, als die des ersten gewesen ist, spricht der Herr Zebaoth. Und ich will Frieden geben an dieser Stätte, spricht der Herr Zebaoth. Noch einmal ist die Frage, was motiviert uns? Motiviert es uns, wenn jemand sagt, jetzt tut doch etwas, bemüht euch, strengt euch an. Wenn uns jemand sagt, was man alles tun sollte, tun müsste, tun könnte vielleicht, dass wir unsere Aufgaben, unsere Pflichten haben als Gemeinde. Natürlich haben wir Aufgaben, jede Menge Aufgaben. Viel Arbeit ist da. Motiviert uns das, wenn uns das jemand sagt? Mich motiviert es, wenn ich die Herrlichkeit sehen darf. Wenn ich diese Perspektive habe. Was da auf uns zukommt, das motiviert mich. Manchmal motiviert mich das auch das andere, wenn jemand sagt, jetzt komm doch mal in die Buschen, jetzt beweg dich mal, jetzt trau dich doch. Das ist auch Motivation, aber das Eigentliche ist etwas anderes. Die Perspektiven, die wir haben, was vor uns liegt, aller Völker Kostbarkeiten werden kommen. Und zwar nicht, weil dies müssten. Das finde ich wieder genial. Nicht, weil irgendjemand sagt, wenn ihr es nicht bringt, dann passiert was. Sondern sie bringen es freiwillig. Die Völker kommen und bringen es freiwillig. Wer hätte das gedacht? Sie bringen es einfach, weil sie es wollen. Die noch so gleichgültig, so unwissend, so feindselig sind bis heute. So feindselig sind. Sollte es mir unmöglich sein, spricht der Herr, deren Herzen zu gewinnen und umzukehren, dass sie freiwillig kommen und die Kostbarkeiten aller Völker in mein Haus bringen? Und vielleicht verstehen wir ein wenig von dieser Formulierung, die wir ja alle kennen. Gib uns solch einen neuen, beständigen Geist. Wenn es solch einen Geist gibt, dann möchte ich diesen Geist in mir haben. Dass wir deine Herrlichkeit sehen können, deine Wunder, deine Verheißungen, deine Wirklichkeit, deine Macht, deine Vollendung und das, was du mit deinem Volk und mit mir und mit deiner Gemeinde und sogar noch mit den Völkern, die ihr alles vorgenommen hast. Ich will Frieden geben an dieser Stätte, heißt in der Luther-Übersetzung. Es heißt eigentlich nicht Frieden geben, es heißt auch nicht Frieden geben in meinem Tempel, sondern ich will Heil schaffen an dieser Stätte. Ganz wichtige Formulierung, ganz groß der Unterschied. Das Heil geht von den Juden aus, das wissen wir. So hat es auch Jesus zu den Samaritanern gesagt. Das Heil geht von Jerusalem aus, aber nicht vom Tempel. Da würde man eher sagen, das Heil kehrt zum Tempel zurück. Aber geschaffen wurde es draußen vor der Stadt, nämlich am Kreuz von Jesus. Da geschah das Heil, da wurde Heil geschaffen, also nicht angeboten, nicht gezeigt, nicht versprochen, sondern geschaffen. Am Kreuz, vor den Toren der Stadt, damit hat keiner gerechnet, dass er das Heil schafft. Der Himmel und Erde geschaffen hat, allein durch sein Wort, nicht weil Himmel und Erde gesagt haben, mach doch was, sondern er hat sein Wort gesagt und Himmel und Erde waren da. Nicht weil wir sagen, schaffe doch endlich Heil, doch das tun wir auch, sondern weil er sagt, es sei, es geschehe. Er schafft Heil mit seiner Rechten. Und ein weiteres wichtiges Fest Israels gehört auch in diese Linie, nämlich das allergrößte Fest in Israel, soweit wir wissen, das bis heute nicht ein einziges Mal gefeiert wurde, nämlich das große Versöhnungsfest. Das Halljahr oder Erlassjahr oder Jubel, Jobel, Joveljahr, wie immer man das nennen will, es gibt verschiedene Namen dafür, alle 50 Jahre im Jahr nach dem siebenten Sabbatjahr sollten alle Schulden erlassen, alles vergeben, alles wieder hergestellt werden. Alles sollte wieder auf Null zurückgestellt werden. Das ist die Wiederherstellung aller Dinge in seinem Volk. Alles soll wieder auf Null, auf den Anfang gestellt werden. Alle gepfändeten Besitztümer kamen wieder zurück an den ursprünglichen Besitzer. Und man merkt das bei Jesaja, Jeremia, Amos besonders, dass es vielfach um dieses nie gehaltene Fest ging und es immer wieder angemahnt und gesagt wurde. Es ist nur noch eine kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde erschüttern. Kleine Weile? Wir wissen natürlich, von Haggai bis Jesus, bis zu diesem Heil, hat es dann nochmal Jahrhunderte gedauert. Jahrhunderte. Und in diesen Jahrhunderten ist eigentlich gar nichts geschehen. Nichts von Bedeutung, nichts Wesentliches. Das war einfach nur eine quälend lange Zeit. Knapp 550 Jahre lang. Einfach nichts. Dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und dann sehen wir Jesus in seiner ersten Predigt, Markus 1, Vers 15, der mit einer so großen Deutlichkeit sagt, die Zeit ist erfüllt. Die Zeit ist erfüllt. Und das Reich Gottes ist nahe. Also nicht näher, sondern nahe, das heißt ganz nahe, unmittelbar vor euch, steht das Reich Gottes in meiner Person, tut Buße und glaubt an das Evangelium, steht unmittelbar vor euch und sie verstehen es nicht. Sie verstehen es nicht. Es scheint zum Plan Gottes zu gehören, dass sie nichts verstehen, damit das erfüllt werden kann, was erfüllt werden muss. Und dann schiebt sich eine Zeit von 2000 Jahren bis zu uns heute dazwischen, die Zwischenzeit. Ganz wichtig für uns ist einzuordnen, zu verstehen, dass diese 2000 Jahre Zwischenzeit nicht einfach nur eine quälend lange Zeit ist. Wir haben in der Offenbarung das häufig schon gesehen, die Offenbarung beschreibt nicht die 2000 Jahre, zäh, dahinfließend, ohne Ende, so sieht das ja aus, aber tatsächlich auch in der Offenbarung gilt es, die Zeit ist ganz nahe. Nur eine kurze Zeit, heißt es am Anfang der Offenbarung, nur eine kleine Weile, dann geschieht's, denn die Offenbarung beschreibt nicht die 2000 Jahre, die wir schon sehen, sondern beschreibt so ganz grob etwa die letzten 7 Jahre, bevor er kommt. Kurze Zeit, nahe herbeigekommen, sie verstehen es nicht. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Todesjahr von Jesus im Jahr 30 nach Christus, das ist die übliche Rechnung, 30 Jahre geboren, 4 Jahre vor, also unsere Zeitrechnung stimmt nicht ganz, 4 Jahre vor Christus geboren, im Jahr 30 nach Christus gekreuzigt, das ist die grobe Rechnung. Wenn wir das rechnen, wir können das jetzt entweder von hinten oder von vorne rechnen, wir könnten zurückrechnen und sagen, wenn das große Erlassjahr war, dann können wir jetzt 550 Jahre, nämlich 11 verpasste Erlassjahre zurückrechnen und landen tatsächlich im Jahr 520 vor Christus, in dem Jahr, in dem Haggai diese Predigt gehalten hat. Wir können es umgekehrt rechnen, da steht Haggai und sagt, nur eine kurze Zeit wird es sein, 550 Jahre später geschieht es, nämlich der große Tag der Erlösung am Kreuz von Jesus. Für alle, die es glauben wollen, genau 11, ich weiß nicht, ob das eine Bedeutung hat, genau diese 11 mal 50 Jahre, aber immerhin interessant, das zu sehen, 50 Jahre, die völlige Wiederherstellung steht hier im Mittelpunkt. Und gerade darum ist es so wichtig, was Haggai im Folgenden nun sagt. Es sind insgesamt 5 Verheißungen, die er nennt, die Gott seinem Volk im Zusammenhang mit dem Bau des Tempels mitgibt. Die erste Verheißung, so spricht Gott der Herr. Es ist nur noch eine kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttern. Noch einmal heißt es wörtlich, nur kurze Zeit wird es dauern. Also auch dieser Vorgang, nur kurze Zeit wird es dauern, diese Erschütterungen hat es immer gegeben. Also wir wissen, es gibt solche Erschütterungen, die punktuell geschehen, die nicht furchtbar lang dauern. Wir kennen diese Erschütterungen schon vom Berg Sinai. Der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr auf dem Berg herabfuhr im Feuer und Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte durch die Gegenwart Gottes. In den Psalmen ist das mehrfach genannt. Die Erde bebte und wankte, die Grundfesten der Berge bewegten sich und bebten, da er zornig war. Also zornig heißt auch hier wieder nicht Wut, sondern seine Energie, seine Kraft, die in ihm ist, seine Heiligkeit natürlich. Rauch stieg auf von seiner Nase und verzehrend Feuer aus seinem Mund, Flammen sprühten von ihm aus. Dann Psalm 97, Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Und Psalm 144 noch, Herr, neige deinen Himmel und fahre herab, rühre die Berge an, dass sie rauchen. Solche Dinge hat es immer wieder gegeben, große Erdbeben. Es gab ein Erdbeben in der Zeit Israels, Amos 1, Vers 1 ist davon die Rede, so stark, dass Sachaja noch 220 Jahre später davon spricht, von diesem Erdbeben zur Zeit Usias. Und dann noch einmal werde ich solches tun, Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttern. Hebräer 12 wird es noch einmal genannt. Beim ersten Mal habe ich nur die Erde erschüttert, beim zweiten Mal werde ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erschüttern. Spätestens als Jesus am Kreuz starb, ist der Himmel erschüttert. Keiner hat es gemerkt. Muss man einfach sagen, keiner hat es gemerkt, was in der unsichtbaren Welt vor sich ging. Dass da alles durcheinander geraten ist, alles neu geordnet wurde. Aber der Himmel wurde deutlich erschüttert. Und das wird noch einmal geschehen. Kurze Zeit wird es dauern. Psalm 90 sagt, 1000 Jahre sind vor Gott wie der Tag, der gestern vergangen ist. Entscheidend ist an dieser Aussage, dass Haggai offensichtlich von der messianischen Zeit spricht, die erst noch kommen wird, wenn die Zeit erfüllt ist. Immer geht es um diesen Satz. Wenn die Zeit erfüllt ist, dann wird das geschehen. Ja, alle Heiden, alle Völker will ich erschüttern. Das ist noch nicht geschehen. Dass alle Völker erschüttert werden, das kann man einmal wörtlich nehmen. Dass er Throne erschüttert, das haben wir oft genug erlebt, wenn wir an die Assyrer, Babylonier, Perser, Römer, Griechen, an unsere eigene Vergangenheit als Volk denken, Deutsches Reich und manche, die danach noch kamen, Ostblock, der zusammengebrochen ist. Im Augenblick ist viel in Bewegung. In allem zu glauben, zu vertrauen, dass er seine Hand im Spiel hat. Auch in Dingen, die wir nicht verstehen, aber dass er immer alles in seiner Hand hat. Manches sich nicht mit einem Schlag erfüllt, sondern in mehreren Wellen, in mehrfacher Erfüllung. Die Wehen, die einsetzen werden, auch das erleben wir. Diese Wellen sind die Veränderungen innerhalb der Weltreiche auf der Erde. Veränderungen auch durch die Mission der Gemeinde, aber noch viel mehr durch das Reich des Antichristen. Und ganz am Ende nach der Zeit des Antichristen. Und wenn im tausendjährigen Reich Jerusalem das Zentrum bilden wird, das muss ich jetzt gar nicht wiederholen, wenn Sie am Sonntag da gewesen sind und in Gottesdiensten davor, dann werden alle anderen Reiche überhaupt keine Rolle mehr spielen. Ist alles vom Tisch. Da sollen dann kommen aller Völker Kostbarkeiten. Und ich will dies Haus voll Herrlichkeit machen, spricht der Herr Zebaoth, denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaoth. Und das dürfen wir, glaube ich, ganz wörtlich nehmen. Schon damals aus dem Schatz des Königs von Persien musste alles bezahlt werden, um den Tempel wieder zu bauen, umso mehr, wenn der neue Tempel da ist, der Tempel, der vom Himmel kommt, nicht mit Händen gemacht ist, sondern aus lebendigen Steinen. Paulus weist darauf hin, wenn er sagt, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes, zumindest ein Teil von diesem großen neuen Tempel, das haben wir gesehen, ihr seid Tempel des Heiligen Geistes. Und er erinnert daran an mehrfacher Stelle, wisst ihr das nicht? Wisst ihr nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid? Die ganze Gemeinde Jesu. Die Völker werden wandeln im Licht des himmlischen Jerusalems. Die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage. Es wird keine Nacht mehr sein. Man wird Pracht und Reichtum der Völker in sie bringen. Das ist diese große Verheißung. Die nächste Verheißung, die Herrlichkeit soll größer werden, als die des Ersten gewesen ist. Noch eine Verheißung, ich will Frieden geben an dieser Stätte. Hier heißt es eigentlich, es geht um das Heil der Welt, nicht einfach nur Frieden. Ich will Heil der Welt schaffen, das habe ich schon gesagt. Wiseman, ein Ausleger, sagt, hier geht es um das totale geistliche, geistige und physische Heil. Heil nach Leib, Seele und Geist, Ende aller Sünde, Ende allen Unheils. Und noch einmal diese Betonung, er schafft das Heil. Das ist Psalm 98, aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Er schafft Heil. Und da heißt es eigentlich, er schafft Heil für sich. Ich finde das toll, das so zu sehen. Also nicht, weil er für sich Heil braucht, sondern er schafft das Heil, wir könnten sagen, um unsertwillen. Weil es so schön wäre, wenn wir Heil erfahren würden. Ist es ja auch. Aber er schafft das Heil um seinetwillen. Nicht, weil es sein muss, sondern um seinetwillen, weil er das will. Mit anderen Worten könnten wir sagen, um seines Namens willen, um seiner Ehre willen. Er bindet sich mit seinem guten Namen daran, dass er das Heil schafft. Nicht fordert, sondern schafft. Das ist das, was er meint. Und dann könnten wir sehen, wie die Welt einmal aussehen wird. Sie können noch mal zu Hause Psalm 96 lesen. Da kommen Sie gar nicht wieder raus. Sie werden auch Psalm 97, 98, 99, 100 lesen. Finde ich toll, wie das dann geht. Aber dass Sie merken, da ist so viel Herrlichkeit zu sehen. So vieles, was uns, was Sie motiviert. Der Herr ist König. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Er richtet die Völker recht. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, das Meer brause und was darinnen ist. Und vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, sowohl bei Zacharia als auch bei Haggai, immer wieder, so spricht der Herr Zebaoth. Nicht so spricht Gott, sondern so spricht der Herr Zebaoth. Und das ist einer der schönsten und größten Namen, die wir haben. Ich habe es extra auf einen kleinen Zettel geschrieben, dass ich das nicht noch mal vergesse am Ende. So spricht der Herr Zebaoth. Zebaoth ist der Herr der Heerscharen. Ja, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, denn mein Geist ist der Herr der Heerscharen. Darin liegt die ganze Kraft aller Heerscharen, die in dieser Welt wirksam sind, zum Guten, zum Heil. Und alle Heerscharen setzt er in Bewegung, um das zu vollenden, was er sich vorgenommen hat. Und diese Vorstellung ist mir so wichtig, dass da nicht nur irgendjemand sich müht, auch nicht wir, wir gehören vielleicht auch ein wenig zu diesen Heerscharen, aber dass da ganz andere Heerscharen sich auf den Weg machen, ganz andere Heerscharen von ihm bewegt, motiviert, in Gang gesetzt werden und sie werden dieses Heil vollenden. So spricht der Herr Zebaoth, der Herr aller Heerscharen. Und er wird vollenden, was er sich vorgenommen hat. Das ist meine, das ist unsere Perspektive. Und nichts motiviert so sehr, so würde ich sagen, wie diese Perspektive, dieser Blick, dieser Sinn dieser Geist. Gib uns einen neuen, beständigen Geist und einen neuen Sinn, dass wir sehen und verstehen und glauben und vertrauen und bewegt werden. Dass wir Dinge tun, die wir uns nie hätten vorstellen können. Wir beten miteinander. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir immer wieder auf dich sehen dürfen und auf dein Wort und glauben und vertrauen dürfen, dass du der Herr der Heerscharen bist. Alles ist in deiner Hand, du stehst und wachst über allem, du bist der König und der Herr über allem und du wirst dein Heil vollenden. Dass du angefangen hast, dass wir erfahren und annehmen durften, dass auch in unserem Leben noch nicht ganz vollendet ist, aber dass uns auch einmal an unser Ziel zur Vollendung bringen wird. Und du wirst nicht aufhören, auch in dieser Welt, in deiner Schöpfung, in deinem Volk und unter den Völkern, bis alles unter deiner Hand zurückgebracht ist. Undenkbar, unglaublich für uns, aber wir vertrauen deinem Wort, weil du uns dein Wort gegeben hast und immer wieder sagst, dass wir vertrauen dürfen, unverzagt, fröhlich unseren Weg weitergehen dürfen, auch da, wo manches so dünn, so armselig aussieht. Aber zu deiner Zeit wirst du alles vollenden. Gelobt sei dein Name. Amen.